Games und die Freiheit 2. Und was bedeutet dann Freiheit im Spiel? Was bisher geschah? Im ersten Teil zum Thema hatte ich den Freiheitsbegriff genommen und mit der wahrscheinlich relativ weit verbreiteten Vorstellung aufgeräumt, dass unter diesem Wort weltweit annähernd das Gleiche gemeint ist, nämlich die Freiheit des Individuums. Dem habe ich den kommunalistischen Freiheitsbegriff gegenübergestellt, der die Freiheit einer genau umrissenen Gruppe meint, sich gegen den Rest der Welt mit mehr oder weniger allen Mitteln zur Wehr zu setzen. Persönliche Freiheit kann unter diesem Freiheitsbegriff erst beginnen, wenn die Freiheitswünsche der Gruppe befriedigt und unbedroht sind. Ich hatte weiterhin gezeigt, wie die extreme Auslegung des individualistischen Freiheitsbegriffs dann wieder in den kommunalistischen umschlägt und dass wir gerade Zeuge eines solchen Umschlagens werden. Und dann hatte ich behauptet, dass das viel, sehr viel mit Games zu tun hat. Diesen Beweis will ich dann jetzt erbringen. Dieser Beweis selbst erstreckt sich wiederum über mehrere Ebenen, von denen ich einige nur sehr kurz abhandeln möchte. Da wäre die Ebene der Gamer-Community und des ja durchaus seelenverwandten Silicon Valley, aus denen heraus sich eine neofaschistische Nerd-Community gebildet hat, deren unsägliches Treiben von Online-Harassment über Gamergate bis hin zur Kaderschmiede für Breitbart und Konsorten hinreichend belegt ist. Eine sehr interessante, wenn auch durchaus parteiische Abhandlung zu diesem Thema findet sich in der Linksammlung am Ende des Kommentars. Aber es sind eben nicht nur die widerwärtigen Online-Attacken einer Gruppe Asozialisierter, deren Präsenz innerhalb der Gaming-Community letzten Endes nur belegt, wie wichtig das kulturelle Phänomen Gaming inzwischen für breite und sehr heterogene gesellschaftliche Gruppen und Schichten geworden ist. Zwar erschafft sich an diesen Leuten natürlich auch eine Verpflichtung der Games-Industrie und der Spielepresse, aus ihrem unpolitischen Dornröschenschlaf endlich zu erwachen, aber dies soll hier und jetzt eben nicht mein Thema sein. Es gibt dann weiterhin die Stand Ende 2017 noch keinesfalls weltweit befriedigend geklärte Frage, inwieweit die Freiheit der Kunst sich auch auf das Game erstreckt. In Deutschland ist beispielsweise noch nicht gerichtsfest geklärt, inwieweit Games eine ausreichende künstlerische Schöpfungshöhe besitzen, um ihnen den Kunstvorbehalt zuzugestehen. Ein Vorbehalt, der es ihnen beispielsweise erlauben würde, in einem Spiel wie Wolfenstein 2 keine letzten Endes den Holocaust verharmlosenden Kastrationen von Hakenkreuzen, Hitlerbärtchen und anderen eindeutigen Identifikationsmerkmalen des deutschen Faschismus vornehmen zu müssen, ohne zu riskieren, von der Beschlagnahme des Spiels und einem Verkaufsverbot und damit möglicherweise verheerenden wirtschaftlichen Konsequenzen getroffen zu werden. Auch dies ist hier nicht mein Thema, obwohl es zu dem Komplex natürlich dazugehört. Mir soll es ausschließlich um game-ästhetische Fragen gehen, um Dinge, die das Game aus seinem Design heraus als Kunstform und seine Wirkung auf den Spieler diskutieren. Es geht um Freiheit in formaler und inhaltlicher Hinsicht und um ihre Wirkung, um das, was aus der offenen, diskursiven Kunstform Game herausstrahlt. Es geht jetzt also nicht mehr um die mögliche Wirkung und Position der Freiheit oder ihre unterschiedlichen Interpretationen in der Gesellschaft selbst. Gleich zu Beginn die Frage, ob der Spieler in Games frei ist, halte ich aus vielerlei Gründen für unerheblich. Dies war zwar die Fragestellung Jesper Juhls, an der sich diese beiden Kommentare hier ja überhaupt erst entzündeten. Für mich ist aber, wie ich erläutern werde, die Frage, inwieweit sich der Spieler frei fühlt, die wichtigere. Aber erst nachdem geklärt ist, ob Games zu diesem Thema überhaupt diskursfähig sind, sprich, ob sie etwas beitragen können, das anderen Kunstformen verwehrt bleibt oder schwerer fällt. Ich will, bevor ich weiter argumentiere, noch ausdrücklich klar machen, dass Juhl den kommunalistischen Freiheitsbegriff ganz sicher nicht bewusst unterschlägt. Letzten Endes streift er ihn sogar, ohne ihn beim Namen zu nennen. Er, der Freiheitsbegriff, ist im Westen halt so sehr außer Mode, dass er in vielen Gedanken nicht mehr präsent ist. Schon gar nicht als Bedrohung, obwohl er weiterhin natürlich Bestandteil jeder existierenden Gesellschaft auf diesem Planeten ist. Juhl rekurriert auf die abrahamitischen Religionen und führt aus, ich übersetze, mit anderen Worten, Unterwerfung wurde oft als der individuellen Freiheit vorzuziehen verstanden und die Annäherung an ein Gameplay mit diesem Glauben würde es ermöglichen, viele der zuvor besprochenen Argumente rückgängig zu machen und subversives Gameplay eher als Problem denn als einen Moment zu betrachten, den man schätzen sollte. Das ist richtig. Aber weder trägt Juhl dem Rechnung, indem er zum Beispiel die verwendeten Begriffe weniger wertend wählt, noch geht er den nächsten Schritt. Dass auch Subversion, abhängig von Setting und Gameplay, vom autoritär-kommunalistischen Freiheitsbegriff positiv verstanden werden kann, nämlich dann, wenn ein individualistisches Freiheitssystem im Gameplay damit unterwandert wird. Wenn wir aber den Freiheitsbegriff dahingehend diversifizieren, wenn wir also die Spielerperspektive mit hineinnehmen, ergibt sich sofort eine neue Feststellung im Hinblick auf das Dreiecksverhältnis zwischen Spieler, Spiel und Freiheitsbegriff. Die Frage lautet nicht mehr, ist der Spieler eines Spiels frei, denn diese Frage erweist sich ohne weiteres als nicht beantwortbar. Ist Pizza kalt? Im Mund? Normalerweise nicht, manchmal schon, aber im Vergleich zur Sonne immer. Die Frage lautet nämlich viel eher, inwiefern reflektiert das Spiel den Freiheitsbegriff, geht auf seine Dialektik ein und nutzt Regeln und Narration, um den Spieler mit diesen Fragen zu konfrontieren und ihm die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu positionieren. Und erst wenn wir diese Fragen beantwortet haben, können wir überhaupt versuchen, die Frage nach der Freiheit des Spielers zu beantworten. Eine Antwort, die dann natürlich wiederum von Spieler zu Spieler sehr unterschiedlich ausfallen mag, aber diesmal wenigstens Parameter abfragt, die vollständig benannt sind. Zu einem teilweise entsprechenden Ergebnis kommt zwar auch Juul, aber dies vor allem als Folge der persönlichen Vorlieben und Ansichten des Spielers, der Blickwinkel des gewählten Game Designs, das den Spieler ja überhaupt erst mit der Frage konfrontiert, der fehlt bei ihm. Wie also wird Freiheit im Spiel verhandelt? Welche Begriffe liegen zugrunde? Ist der Spieler frei innerhalb des verwendeten Freiheitsbegriffs? Und inwiefern setzen die für ein Spiel nun einmal konstituierend notwendigen Regeln dem Spieler Grenzen? Und falls sie das tun, was bedeutet das für den Spieler, das Spiel und zu guter Letzt auch für die Freiheit? Eine erste noch recht oberflächliche Beobachtung kann zumindest schon einmal das Ergebnis liefern, dass bestimmte Spielkonzepte, ja sogar Genre, oft schon einen bestimmten Freiheitsbegriff voraussetzen, ohne diesen in der Regel zu benennen, zu diskutieren oder gar zu problematisieren. Man tut den Designern wahrscheinlich kein Unrecht, wenn man davon ausgeht, dass ihnen der verwendete Freiheitsbegriff während der Designarbeit oft nicht einmal bewusst ist. So ist relativ klar zu unterscheiden, dass dem vorwiegend kommunalistisch geprägten Freiheitsbegriff einer God-Sim oder eines Echtzeitstrategiespiels, Motto »Alles hört auf mein Kommando«, der überwiegend individualistisch geprägte eines Rollenspiels oder First-Person-Shooters gegenübersteht, wobei gerade letztere oft sogar die Konfrontation des individualistischen, repräsentiert vom Spieler, gegen einen kommunalistischen, repräsentiert von Gegner-Mobs, in denen das Leben des Individuums oft nichts zählt, bis in die Spielmechanik hinein integrieren. Dabei ist interessanterweise zu beobachten, dass gar nicht so selten die totale Vernichtungsfantasie des kommunalistischen Freiheitsbegriffs auch die Spielzieldefinition des individualistischen ausmacht. Darauf komme ich noch zurück. Wenn wir uns einige der bekannten Genre herausnehmen und in ihnen einmal die beiden Seiten nach ihrem üblicher und überwiegender Weise verwendeten Freiheitsbegriff definieren, dann sähe das ungefähr so aus wie jene Tabelle, die im niedergeschriebenen Kommentar nachzulesen ist. Wie gesagt, ich rede hier von Genrestrukturen. Die müssen nichts mit Setting oder Thema des Games zu tun haben. Und wahrscheinlich wird man mit ein wenig Mühe für jedes in dieser Tabelle gelisteten Genre Beispiele finden, die als Einzelfall von diesen Regeln abweichen. Das falsifiziert nicht die Beobachtung, dass der Spielerseite viel eher eine individualistische Definition der Freiheit gegönnt wird, als dem Antagonisten, dem Spiel selbst. Das Spiel selbst agiert gerne kommunalistisch. Und der einzelne NPC bedeutet innerhalb der Spielregeln meist wenig. Die Entindividualisierung des Gegners hilft dabei, Hemmschwellen zu senken. Ein Shooter, in dem mir die Gegner als Individuen gegenübertreten, würde sie Chaos Player Subject und den Subjektivierungsprozess möglicherweise in einer Art und Weise belasten, die den Charakter des Spiels als Shooter in Frage stellen muss. Heraus käme dann eher ein Schleichspiel und tatsächlich hat schon einer der ganz frühen Vertreter des Genres, Thief, die Individualisierung der Gegner betrieben, um den Spieler zu motivieren, unnötige Gewalt zu vermeiden. Diese ethische Grenzziehung war dabei durchaus eine Erweiterung der spielerischen Freiheit, keine Einschränkung. Man bemerkt, die Arithmetik der Freiheit verhält sich in ethischer Hinsicht anders als in spielerischer. Des Weiteren fällt auf, dass es nicht ein einziges Genre zu geben scheint, in dem ein kommunalistisch gestrickter Gegner gegen einen individualistischen Antagonisten antritt. Selbst wenn man nach einem einzelnen Spiel fragt, wird es eng, mir fällt auf Anhieb maximal Orwell ein. In Papers, Please werden die Individuen, die Einwanderer, als Ressource behandelt. Mein Gegner ist das kommunalistische System, für das ich arbeite. Kommunalismus auf Spielerseite versus Individualismus auf Game-Seite, hier scheint es ein beinahe komplett unbeackertes Designfeld zu geben. In wenigen konkreten Games spielt der Freiheitsbegriff als Thema allerdings überhaupt eine irgendwie wichtige Rolle für den Spieler, von Ausnahmen abgesehen, This War of Mine, Pathologic, die üblichen Verdächtigen. Natürlich ist die Bedrohung der Freiheit als Behauptung in Setting und Story oft vorhanden, aber in der Regel dann lediglich ein narratives Vehikel für die Spielmotivation. Tatsächlich betrifft diese Bedrohung der Freiheit meist weder den Spieler noch das Player-Subject, und wenigen Spielwelten gelingt es, den Spieler so hineinzuziehen, dass ihm die Freiheit ihrer NPC-Bewohner als Anliegen über spielerische Dürreperioden helfen könnte. Mir ist auch kaum ein Spiel bekannt, das den Verlust der Freiheit als Spielmechanik glaubhaft und konsequent umgesetzt hätte. Zumindest nicht, solange der Spieler den individualistischen Freiheitsbegriff verwendet. Im Real-Time-Strategy-Game dagegen geht ein Verlust der Freiheit durch den damit verbundenen Gebiets- und Einheitenverlust meist auch mit einem Verlust der Handlungsoption einher. Ohne Ressourcen, Einheiten oder nennenswerte Produktionsgebäude kann man nicht mehr viel tun. Aber selbst ein auf 1% runtergeschossener Shooter-Avatar hat in der Regel keinerlei Bewegungseinschränkungen zu befürchten. Das mag spielerische Gründe haben, aber dennoch gilt, die in einem Game via Genreentscheidung also oft genug inhärent angelegte Definition des Freiheitsbegriffs wird von unserer Industrie im Hinblick auf die Spielmechanik weitgehend ignoriert. Der Spieler verwendet jede ihm gebotene Definition als Spielmechanik und ohne große ethische Verhandlung und reflektiert den verwendeten Freiheitsbegriff selbst dann nicht, wenn die Spielmechanik und das Verhalten der Gegner-KI diesem widerspricht. Das Ergebnis ist eine Unterform der ludonarrativen Dissonanz. Narration und Mechanik beginnen sich zu widersprechen. Ein Beispiel. Als Spieler in einem Shooter radiere ich Gegner kompanieweise aus, weil sie mir nie in einer taktischen Formation entgegentreten, gegen die ich keine Chance hätte. Zwar unterliegen die Gegner einem kommunalistischen Freiheitsbegriff, aber die gemeinschaftlich organisierte und erfolgversprechende Antwort auf die individualistische Bedrohung, die ich darstelle, bleibt aus. Was aus Settinggründen gut organisiert sein müsste, bleibt in der spielerischen Wirklichkeit desorganisiert. Der Spieler wird nur einzeln oder in Kleingruppen konfrontiert. Die AI bleibt der letalen Bedrohung gegenüber indifferent und ohne angemessene kommunalistische Reaktion. Das ist bestenfalls schlechtes Storytelling und schlimmstenfalls Verharmlosung. Denn mitnichten zerstört der Kommunalismus das Individuum und seine kreativen Fertigkeiten. Der Ameisenstaat ist ein Mythos. Der Kommunalismus unterwirft den Menschen funktional und versucht, sich seine individuellen Fähigkeiten zunutze zu machen. Die Erfolge der deutschen Wehrmacht beruhten nicht auf ihrer kommunalistischen Todesverachtung. Die Kreativität des Individuums wurde nicht vernichtet, sondern der Tötungsmaschine als Ressource zunutze gemacht. Umso interessanter ist, mit welcher Bewusstlosigkeit auch in individualistischen Spielperspektiven oft genug kommunalistische Vernichtungsaxiome durchexerziert werden. Beseitige alle Gegner als Missionsziel, das wird im First-Person-Shooter nicht weniger häufig vorgegeben als im Strategiegenre. Da Gegner auch noch als Loot-Drops funktionieren, ist sogar die industriell organisierte Ausschlachtung der getöteten Gegner die bislang größte gemessene Perversion der kommunalistischen Ideengeschichte im Gameplay von Shootern und Role-Playing-Games verankert. Als Fan von Rollenspielen tut mir das, was ich jetzt zu sagen habe, körperlich weh. Aber es ist leider die Wahrheit. Im Grinding spiegelt sich die industriell betriebene Tötung der europäischen Juden und ihre Verwertung als Zahngold- und Lampenschirmbespannung. Das größte aller humanistischen Traumata. Der Grund ist nicht schwierig zu verstehen. Der Spieler hat meist eine unkontrollierte Macht über die Bewohner der Welt. Er genießt eine Freiheit, deren Ethik selbst der Objektivismus widersprochen hätte. Und er hat nicht nur die Möglichkeit, diese auszunutzen. Das Spiel belohnt ihn noch dafür. Bis heute stellen die wenigsten Spiele diese Mechanik per Setting oder Narration in Frage. Adorno schrieb 1945 in der Minima Moralia: Die stets wiederkehrende Aussage, wilde, schwarze Japaner glichen Tieren, etwa Affen, enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Über dessen Möglichkeit wird entschieden in dem Augenblick, in dem das Auge eines tödlich verwundeten Tiers den Menschen trifft. Der Trotz mit dem er diesen Blick von sich schiebt, es ist ja bloß ein Tier, wiederholt sich unaufhaltsam in den Grausamkeiten an Menschen, in denen die Täter, das nur ein Tier, immer wieder sich bestätigen müssen, weil sie es schon am Tier nie glauben konnten. Dieser Trotz wiederholt sich heute am NPC. Und nur ein NPC ist natürlich noch wesentlich leichter zu glauben als nur ein Tier. Trotzig ist dabei auch vor allem das Player-Subject, dem man als Spieler ohnehin schon aus Prinzip nichts unbesehen glauben sollte. Die Schlussfolgerung, dass First-Person-Shooter also den Schlüssel zum Pogrom enthielten, wäre ziemlich übereilt. Und ich werde sie nicht ziehen. Es schadet aber nichts, weder dem Game Designer noch dem Spieler den Mechanismus zu verstehen. Wie viele Spiele gibt es, die ihn sich schon einmal narrativ zunutze gemacht haben? Was direkt eine ganze Reihe anderer Fragen aufwirft. Meine Tabelle definiert den Freiheitsbegriff aus Spielersicht. Aber was ist eigentlich mit der Sicht von Sikars Player Subject? Was ist mit der des Avatars? Was ist mit der Freiheit kommunalistischer Systeme, die ich spiele? Und wie weit kann die sich im Player Subject beziehungsweise dem Player überhaupt ausdrücken, da ein Spieler und wohl auch das Player-Subject letzten Endes auch in kommunalistischen Spielsystemen die große individualistische Freiheit genießt. Man ist ja in der Regel der Befehlshaber, nicht Befehlsempfänger. All dies sind Fragen, die sich mit ein wenig Nachdenken ergeben, sobald man das Fass einmal aufgemacht hat, auf dem Freiheit in Games steht. Muss ein Spiel diesen umfangreichen Diskurs leisten? Natürlich nicht. Muss die Kunstform ihn leisten? Ist sie dazu überhaupt geeignet? Aber sicher. Wenn nicht sie, die genuin offene Kunstform, zu komplexen Diskursen in der Lage ist, welche dann? Denn im Game kann der Komplex Freiheit anschaulich zum Leben erweckt und über den Umweg des Player-Subjects zum transparenten Problem des Spielers gemacht werden, im Gegensatz zum Problem eines vom Rezipienten ja immer verschiedenen Protagonisten der geschlossenen Kunstform. So kann dieses Problem emotional im Player-Subject wirksam werden und sogar, so die Vermutung, deutlich wirksamer als in jeder anderen Kunstform. Und damit bin ich endgültig beim Spieler gelandet, bei der sehr individuellen und persönlichen Rezeption eines Spiels. Freiheit als Kategorie von Gesellschaftsideen und diese abbildende Spielstrukturen habe ich diskutiert. Jetzt muss ich noch den Spieler als individuelle Kategorie beleuchten, wie schon festgestellt. Mitnichten ist Freiheit etwas, das jeder Mensch gutiert. Zwar traut sich heute kaum noch jemand zu sagen, dass Freiheit ihm Angst macht, aber noch vor 100 Jahren war diese Angst vor der Freiheit sogar ein Topos der Literatur, von Dostojewski über Kafka bis Italo Svevo. Wenn wir also von Unterwerfung unter die Regeln des Spiels reden, dann ist dies nicht notwendigerweise immer eine Reduktion von individuell gefühlter Freiheit. Für manche Menschen wird diese Einschränkung geradezu zu einem Akt der Befreiung. Und die ist nicht nur unter kommunalistischer Perspektive, sie wird zum Akt der Befreiung von der Angst vor zu großer Freiheit. Wenn wir ehrlich wären, dann würden wir nämlich zugeben, dass die enge Spielerführung, die sich im AAA-Segment in den letzten Jahren bei sehr vielen Spielen durchgesetzt hat, genau diese Angst beantwortet. Die Angst, in einer großen Welt nicht mehr genau zu wissen, was man als nächstes zu tun hat. Die Angst, etwas falsch zu machen. Sehr viele Menschen haben diese Angst, aber wir dürfen nicht darüber reden, weil es ein Tabu ist, zuzugeben, dass die Angst vor der Freiheit uns gefangen hält und erst ein klar erkennbares Ziel uns von dieser fesselnden Angst vor dem Terror der Freiheit erlöst. Manchmal ist Unterwerfung nicht nur die Freiheit des Kommunalismus, sondern sogar die des Individuums, erzeugt sogar die Freiheit eines Spiels, das Gefängnis der Angst und die Einschränkung der Möglichkeiten, ein Gefühl der Orientierung und Befreiung. Indem man wieder ein Ziel definieren kann, gewinnt man Richtung, Handlungsmöglichkeiten und Wirksamkeit. Mit einer sehr verwandten Argumentation lässt sich in der Subversion der Zwang zur Zerstörung ausmachen und in der Kreation der Zwang zum Schöpferischen finden. Und beides hat die gleiche Wurzel, die Unfähigkeit des Menschen, irgendetwas einfach mal unberührt sein zu lassen. Wir sind gezwungen, alles anzufassen. Wir bauen auf, um zu erschaffen und zerstören dann, um wieder etwas zum Erschaffen zu haben. Wer von Ihnen hat sich schon mal in einen Minecraft-Level gesetzt und einfach nichts gemacht, als zu schauen? Sehen Sie, ich auch nicht. Und das soll nicht zwanghaft sein? Wir sind die Traumatisierten der Freiheit. Der Horror der Ziellosigkeit, des Nichtstuns, ist nichts anderes als der Horror vor der vollkommenen Freiheit. Und unsere Game Designs reflektieren das. Die in unserer westlichen Gesellschaft verankerte ethische Pflicht, ein Fan der individuellen Freiheit zu sein, ist vielleicht zu einem unserer größten Sklaventreiber geworden. Frei, wirklich frei werden wir erst sein, wenn wir uns sowohl von dieser Pflicht als auch von ihrem atavistischen Vorfahren, dem Kommunalismus, vollends frei gemacht haben. Bis dahin gilt, frei macht, was sich befreiend anfühlt, selbst wenn es objektiv einschränkend wirkt. Freiheit liegt im Gefühl dessen, der sie erfährt. Solange unsere Gesellschaft nicht jedermanns materielle Existenz bedingungslos garantiert, wird der Begriff Freiheit immer mit dem Zwang zur materiellen Reproduktion bzw. der Angst vor ihrem Ausbleiben gekoppelt bleiben. Eine Freiheit selbst von Zielen ist für uns Dystopie eher als Utopie. Im Game und seinem Design vollzieht sich also das Ringen des Menschen um den Begriff Freiheit ein weiteres Mal. Und diesmal in einer für das Player-Subject durchaus existenziellen Form, die eine autoritäre Kunstform nie wird erreichen können. Die Unerträglichkeit der völligen Freiheit im Game entspricht der im physischen Leben. In unserer von Individuum zu Individuum unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeit, aus eigenem Antrieb heraus Ziele zu definieren, liegt die Affinität für verschieden eng geführte Game-Designs begründet. Des einen Skyrim, es ist anderen Call of Duty. Für manche Spieler bedeutet eine der Konzeptionen Freiheit, für andere dieselbe Konzeption Unfreiheit. Und mancher wird das Spiel lieben, weil es ihn Freiheit fühlen lässt und andere es genau deswegen hassen. Und auch wenn der folgende Satz einem nicht unerheblichen Teil allgemein anerkannter Game Design Parameter ihre Geschäftsgrundlage entzieht, ganz sicher ist Freiheit keine Kategorie, die einem Spiel Wert an sich verleiht. In Game-Design-Kategorien ist Freiheit nur eine Form der Erfahrung unter vielen, die der Spieler mit einem Spiel macht, machen will oder eben auch nicht. Und solange Spieler sich eben darüber beklagen, in einem Spiel zu wenig Orientierung zu bekommen, bleibt Jules' Frage rein akademisch, ob Spieler in einem Spiel eigentlich frei sein können. Sie können zu frei sein, beziehungsweise sich zumindest so fühlen. Was sonst noch? Nur die üblichen Sicherheitshinweise vom Arzt oder Apotheker. In keiner Weise hat irgendein Game die ethische Verpflichtung, das Thema Freiheit zu verhandeln. In keiner Weise hat ein Spiel die Pflicht, sich in einem Game ethisch zu verhandeln oder zu verhalten. Games erlauben, in der Simulation Grenzen zu überschreiten, die wir im physischen Leben nicht überschreiten dürfen. Als Kunstform ist das Game revolutionär und muss seine eigene Ethik erst noch schaffen. Wie es mit definierenden Parametern unseres täglichen Lebens wie der Freiheit umgeht, das muss es selbst herausfinden und verantworten. In diesem Zusammenhang ist es erst einmal interessant, dass es in der Lage ist, ein Konzept wie die Freiheit als Sehnsuchtsort unseres physischen Lebens zu entzaubern. Wenn wir es schon kaum ertragen, nicht zu wissen, was unser aktuelles Missionsziel ist, dann müssen wir, jeder für uns, wenigstens die Frage ertragen, wie frei fühlen wir uns und wie frei wollen wir eigentlich sein? Ein bisschen was zum Nachdenken zwischen den Jahren. Ich wünsche frohe Feiertage und einen guten Rutsch.